ARD Sounds.
Ihr hört Science Tea Time, den Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Science Tea Time gibt es immer zuerst in ARD Sounds. Wenn ein Präsident internationale Abkommen kündigt, Bündnisse in Frage stellt und internationale Institutionen verlässt, sprechen wir von einer Zeitenwende. Aber zerfällt die Weltordnung wirklich oder verändert sie sich nur? Was passiert, wenn die USA sich zurückziehen? Wer sorgt dann für Sicherheit? Und ist Europa überhaupt darauf vorbereitet? All das treibt meinen heutigen Gast in der Science Tea Time um, Dr. Tim Heinkelmann-Wild. Tim erforscht, wie internationale Ordnung funktioniert und was passiert, wenn sie ins Wanken gerät. Heute erfahrt ihr, wie Tim als Kind der optimistischen 90er zur Krisenforschung gekommen ist, was es mit einem macht, wenn man sich jeden Tag mit Trump beschäftigen muss und was Europa jetzt tun sollte.
Herzlich willkommen bei Science Tea Time, heute hier im BR-Studien unter Föhring. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Und liebes Live-Publikum, bitte gebt euch zu erkennen mit einem Applaus für unseren Gast, für den Tim. Dr. Tim Heinkelmann-Wild, muss man sagen, der Vollständigkeit halber. Herzlichen Glückwunsch. Seit wann hast du denn den Doktortitel?
Also verteidigt habe ich im August 2024. Ich glaube, die Urkunde habe ich dann im Sommer letztes Jahr bekommen, ganz offiziell.
Was hat denn dir jetzt bedeutet, dass du diese Urkunde bekommen hast?
Also für mich war das natürlich das Endziel von dieser langen Dissertationsreise, die bei mir auch wirklich dann bis zur Urkunde wahrscheinlich um die 6 Jahre gebraucht hat. Und insofern ist man dann schon stolz und weiß, wie viel Mühe da reingeflossen ist und dass es jetzt zu einem sehr positiven Abschluss gekommen ist.
Ja, das ist wunderbar. Doktor der Politikwissenschaft.
Jawohl.
Jawohl. Es ist Science Tea Time. Du musst dir natürlich erstmal eine Tasse Tee aussuchen. Ich glaube, du hast vorhin schon in unsere Teekiste geschaut und hast dich schon entschieden für...
Die grüne Energie.
Ist es was Politisches auch?
Kann man politisch interpretieren. Ich habe es eher ganz funktional als Energie für die Diskussion betrachtet, aber ich habe auch nichts gegen grüne Energie.
Okay, hier ist das heiße Wasser. Kannst du dir einfach einschenken. Ja. So, Tim, wir starten ganz am Anfang deines Lebens. Du bist Jahrgang?
92.
Das heißt, du bist in den safen, gut gelaunten Love Parade 90ern aufgewachsen. Also eine Zeit, in der... Ja, alle, glaube ich, überzeugt waren, die Welt wird friedlicher, die Welt wird ein besserer Ort. Wann kamen für dich die ersten Brüche auch im Zeitgeschehen, die dich politisiert haben?
Also ich glaube, ich war schon vorher politisiert, weil ich irgendwie beim B5 aktuell hören gespielt habe schon als Kind, weil ich mich immer schon so für Politik interessiert habe und immer zu den Themen schon mitsprechen wollte mit Erwachsenen. Und für mich war das am Anfang, auch in der Schule, hat man so eine Art von Fortschrittserzählung immer mitbekommen. Also man lernt über die Vergangenheit, die ja auch gerade in Deutschland nicht immer so erbaulich ist, aber man lernt irgendwie aus den Fehlern der Vergangenheit und baut an was auf und Europa wächst zusammen und man hat die deutsch-französische Freundschaft, die dann im Französischunterricht diskutiert wird. Und dieses Gefühl ist dann immer mehr gebrochen worden durch die Realität. Also ich kann mich noch erinnern, als meine Schwester ihren ersten Schultag hatte, sind wir dann nach Hause gefahren und dann haben wir die Übertragung vom World Trade Center Einsturz gesehen. Das hat sich sehr eingeprägt und dann diese ganze Diskussion mit Amerika als Weltpolizist und den Kampf gegen den Terrorismus, wo ja auch da schon nicht immer alles im Sinne des Völkerrechts geregelt wurde durch die USA und immer mehr während der Finanzkrise mit dem Aufstieg des Populismus, dass dieses Projekt Europa dann plötzlich in Deutschland und in anderen Ländern kritisiert wurde plötzlich, wo ich als naives Kind quasi gedacht habe, das ist doch jetzt irgendwie die heile Welt, wo wir zusteuern, wir werden irgendwie eine Weltgemeinschaft, die gemeinsam die Probleme löst und alle sind glücklich und Eurokrise hat eben gezeigt, das stimmt gar nicht, dann kam ja auch noch die sogenannte Migrationskrise dazu, immer mehr Skepsis gegenüber internationalen Organisationen. Und das hat mich gereizt, vor allem, weil ich dann mittlerweile im Studium, 2011 habe ich angefangen, in München an der LMU zu studieren, die Lehrbücher auch immer sehr stark noch diese Fortschrittserzählung transportiert haben. Also es sind europäische Integrationstheorien, mittlerweile haben wir Disintegrationstheorien. Aber damals hat man eben noch was ganz anderes gelernt, als in der Welt wirklich passiert ist sozusagen.
Ich würde ganz gerne jetzt mal deine wissenschaftliche Karriere im Schnellverlauf durchturnen. Also ich halte mal fest, Politikinteresse ist in der Familie immer da gewesen.
Jawohl.
Du hast offensichtlich keinen totalen Upturn gehabt wegen B5 aktuell den ganzen Tag.
Nein, sogar zum Einschlafen. Da musste meine Mutter immer das Radio dann ausschalten, weil natürlich die gleichen Nachrichten immer auf Endlosschleife.
Aber es hat ja auch was Beruhigendes mitunter. du hast dann Politik und Geschichte studiert, Bachelor. Welche Note hattest du in der Bachelorarbeit?
Irgendwie zwischen 1 und 1,3. Ich glaube, die Arbeit war eine 1,3 und die Verteidigung dann eine 1,0.
Master dann mit 1,13. Du warst Top of the Year.
War ich auch schon im Bachelor.
Okay. In Schwaben würde man sagen, du bist schon eine Kapsel, Dr. Tim Henkelmann-Wild. Bist du ehrgeizig?
Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich sehr anstrenge auch dafür. Aber wenn ich mich dafür entscheide, was zu machen, dann möchte ich es auch richtig machen. Und ich glaube, das ist auch für die Forschung dann sinnvoll, dass man eben auch dranbleibt, auch wenn der Prozess ja nicht immer ganz geradlinig ist. Aber beiß mich halt dann fest und habe dann den Ehrgeiz, das auch bis zum Ende durchzuziehen, auch wenn es wie bei der Doktorarbeit vielleicht dann gute 5 Jahre mal dauern kann.
Du hast dich lange Zeit jetzt damit beschäftigt, über den Rückzug der USA aus internationalen Organisationen, also seit 1945 natürlich, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Was würdest du sagen, wie kam es zu diesem Forschungsinteresse? Weil du warst ja da schon relativ früh dran. Ich glaube, 2018 hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen. Wann war Trump die erste?
2017 ist er dann ins Amt gekommen und ist zum Beispiel aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Also es war quasi schon während Trump 1 und ich wollte eigentlich erst anschließend an die Bachelorarbeit und auch im Kontext von einem Projekt, was meine beiden Betreuer an der NMU gemacht haben, wo ich eigentlich angestellt wurde für dieses Projekt, was eben zu Blame Games in der EU gehandelt hat. Also dieses klassische, irgendwas geht schief und alle zeigen erstmal nach Brüssel. Das war das Thema von diesem Projekt und eigentlich wollte ich quasi in diesem Projekt auch meine Doktorarbeit schreiben. Und dann habe ich aber gesehen, was so in den USA und mit internationalen Organisationen passiert und habe dann mich entschieden, mein Dissertationsprojekt komplett zu ändern, was dann so bis Mitte 2019 ein Prozess war. Aber ich habe gedacht, jetzt will ich mein eigenes Projekt quasi parallel zu diesem Projekt mit den Chefs machen. Und das war wahrscheinlich nicht die effizienteste Strategie zum Doktor, weil ich deswegen die ganze Zeit zweigleisig unterwegs war. Aber ich fand eben dieses Thema Rückzug der USA deswegen so spannend, weil viele halt sehr stark auf Trump fokussiert hatten zu dem Zeitpunkt. Was ist neu? Seine Rhetorik, die natürlich irgendwie sehr ausdrucksstark ist. Und ich hatte eben diese Intuition, ja, da war doch irgendwie aber in der Vergangenheit auch schon was und habe mich zum Beispiel an diese Zeit unter George W. Bush erinnert und den 11. September, wo die USA eben auch schon Völkerrecht gebrochen haben. Und Kyoto-Protokoll zum Beispiel hat Bush auch sich geweigert zu ratifizieren und hat seine Signatur der USA zurückgenommen. Insofern gab es da quasi ein paar Fälle, die mir eingefallen sind, die so Parallelen aufgewiesen haben. Und ich wollte quasi durch den Vergleich mit dieser Vorgeschichte rausfinden, was ist denn wirklich besonders an Trump und was ist eigentlich eine Dynamik, die was damit zu tun haben, dass die USA halt der größte Player im internationalen System sind und sich einfach leisten können, sich auch mal aus solcher Zusammenarbeit zu verabschieden, wenn sie gerade meinen, dass es nicht ihrem Interesse entspricht.
Du unterscheidest zwischen Trump 1 und Trump 2. Was hat es für deine Doktorarbeit bedeutet, dass er dann erstmal wieder von der Bildfläche verschwunden ist?
Während Trump im Amt ist, auch jetzt wieder, ist man natürlich so tagtäglich unter Druck, den Nachrichten zu folgen. Und ich würde sagen, Trump 2, zweite Amtszeit, ist jetzt auch nochmal turbulenter und zeitlich intensiver als die erste Amtszeit. Aber auch schon da war es quasi immer so ein Hinterherhecheln. Deswegen, und gleichzeitig war es sehr relevant. Das heißt, so als Privatperson oder als Mensch, der diese Doktorarbeit geschrieben hat, war ich dann irgendwann ganz beruhigt, dass ich wusste, okay, jetzt ist er nicht mehr am Hebel. Jetzt kann ich sozusagen die Daten aufarbeiten. Ich habe einen klaren Endpunkt meiner Analyse. Als Wissenschaftler denkt man sich natürlich, okay, wird jetzt, weil der Diskurs war eben so, Trump ist so außergewöhnlich, interessieren sich die Leute, wenn ich endlich fertig bin mit der Doktorarbeit, interessieren sie sich überhaupt für Trump dann noch? Jetzt habe ich so lange mit der Doktorarbeit gebraucht, dass Trump 2 passiert ist und jetzt.
War das ein Rückschlag oder war das für dich positiv dann eher?
Also für mich war es sehr positiv, weil ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel hier sitze, weil einfach das öffentliche Interesse jetzt an diesem Thema jetzt wieder sehr stark ist und ich jetzt in der für mich total schönen Situation bin, dass ich sehr stark Multi-Method-Forschung zu einem Thema, nämlich dem Rückzug der USA aus internationaler Zusammenarbeit, gemacht habe über Jahre, die jetzt super relevant ist für den aktuellen politischen Diskurs. Und für mich sind das Idealvoraussetzungen für Forschung, wenn man zum einen eben viel Zeit und Ressourcen schon rein investieren konnte in Grundlagenforschung und gleichzeitig eben einen sehr starken Gesellschaftsbezug damit hat.
Welche Daten hast du verwendet und was hast du genau erforscht? Und kann man dann, wenn man sagt, das ist der Endpunkt, die Amtszeit 1 und dann kommt er wieder, muss man dann noch eine Methode und ein Anhangband draufsetzen?
Ja, also gerade schreibe ich quasi, überarbeite ich die Doktorarbeit zu einem Buch und da spielt natürlich jetzt die zweite Amtszeit von Trump schon eine Rolle, weil die kann man auf jeden Fall nicht ignorieren. Und ich meine, insgesamt ist es ja so, die meisten Phänomene hören nie ganz auf. Also jeder Abschluss ist quasi etwas künstlich, aber irgendwann muss das Buch dann gedruckt werden. Das heißt, ich muss dann irgendwann diesen künstlichen Abschluss auch finden. Was die Forschung angeht, ich habe eben diese langen Zeitperspektive seit dem Zweiten Weltkrieg gewählt. Um erstmal so einen systematischen Überblick zu gewinnen, habe ich einen Datensatz erstellt, der sich eben angeschaut hat, aus welchen Institutionen, heißt internationale Organisationen und Verträge, sind die USA ausgetreten. Ich habe mir angeschaut, ob sie ihre Finanzierung für internationale Organisationen komplett eingestellt haben oder ob sie irgendwelche Abkommen vielleicht unterzeichnet haben, aber dann niemals umgesetzt haben, also sozusagen ein leeres Versprechen gegeben haben. Und diesen Datensatz habe ich dann eben vergleichbar bis 2020 erstmal für die Doktorarbeit aufgestellt, basierend auf Archivmaterial. Ist auch nicht immer ganz so einfach, wenn man irgendwie zurückgehen will in die 50er Jahre. Da gab es noch kein Internet, da muss man sich dann schon einfallen lassen, wie man an die Jahresberichte von der UN und so weiter kommt. Und dieses Bild, was sich dann ergeben hat, hat eben gezeigt, klar, irgendwie Trump ist einer der stärksten Anfechter von internationalen Institutionen, aber auch schon davor gab es zum Beispiel Reagan oder selbst unter Clinton wegen dem Kongress haben sich die USA sehr oft aus so internationaler Kooperation verabschiedet. Und dann kann man das eben analysieren, Muster identifizieren. Das war so der eine Teil der Arbeit. Und der andere Teil war wirklich fokussiert auf Trump 1, erste Amtszeit. Und ich habe reingezoomt in ein paar internationale Organisationen und Verträge, zum Beispiel den Iran-Deal oder die Welthandelsorganisation oder UN-Unterorganisationen. Und habe mit Interviews versucht herauszufinden, wie genau hat sich das ausgewirkt auf diese Organisation und wie haben die Mitgliedstaaten oder die Bürokratien von diesen Organisationen dann reagiert und konnten sie quasi das überstehen, dass die USA sich zurückgezogen haben oder sind sie geschwächt worden durch den US-Rückzug?
Anfang des Jahres ist Trump, glaube ich, auf einem Schlag aus 66 internationalen Organisationen ausgestiegen. Fühlst du dich manchmal auch angesichts solcher Umwälzungen und so einer neuen Weltordnung auch verunsichert?
Also ich bin irgendwie durch meine Forschung dazu gezwungen, dass ich mich sehr tagesaktuell dann mit Trump auseinandersetze. Aktualisiere diesen Datensatz tagtäglich, wenn ich dann wieder eine Schlagzeile lese oder auch sowas wie jetzt den Truppenrückzug aus Deutschland, der angekündigte.
Aber es kann ja auch helfen, dass man sowas in den Datensatz dann einträgt. Dann kannst du ja eine Art Buchhaltung des Wahnsinns führen, oder?
Ja, also ich, zum Beispiel bei den 66 Austritten vom Januar war das dann natürlich auch wieder viel Arbeit, weil man erstmal rausfinden muss, was ist das denn eigentlich? Und das war insofern beruhigend, als dass relativ viele von denen eigentlich gar keine internationalen Organisationen sind, die eigenständig existieren, sondern sehr viele davon sind irgendwelche halbformalen Treffen zwischen Ministerialleuten oder es sind irgendwelche Komitees von den Vereinten Nationen. Und letzte Woche war ich in New York. Ich habe gehört, viele sind eigentlich ganz dankbar, wenn die Amerikaner dann nicht zu jedem Treffen kommen, weil dann kriegt man vielleicht auch gemeinsam mehr gebacken, als wenn die Amis querschießen. Also insofern hat das quasi diese große Zahl, 66 Austritte, etwas abgeschwächt, wenn man dann mal analytisch näher drauf schaut. Aber man kann auch viele Sachen mittlerweile ohne die Amerikaner global regeln. Also hat man ja unter Trump 1 gesehen, sehr viele Austritte, aber zum Beispiel im Pariser Klimaabkommen ging es trotzdem voran. Aber natürlich ist es besser, wenn die Amerikaner dann wie unter Biden wieder zurückkommen und ihr Gewicht auch wieder hinter solche Politiken stellen.
Du bist so auf Zack und so aufgeräumt, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass dich irgendwas auf dieser Welt verunsichert. Ich stelle jetzt nochmal die Frage, macht dir die Weltlage Sorge? Jetzt nicht nur als Wissenschaftler.
Ja, also ich glaube, auf einem unterbewussten Level, wenn man solche Schlagzeilen liest, dann hat man schon so ein negatives Verunsicherungsgefühl. Da kann man sich dann reflektieren und das hilft. Ich glaube, als Mensch macht mir gerade auch vor allem Sorgen, wie schnell jetzt eigentlich so viele kriegerische Konflikte ausgebrochen sind, auch in unserer europäischen Nachbarschaft. Weil selbst wenn wir sagen, wir wollen uns jetzt nicht einmischen beim Iran-Krieg zum Beispiel, ist es einfach sehr nah an Europa dran. Und ich glaube, wir werden auf irgendeine Art und Weise mit den Konsequenzen dieses Krieges jetzt umgehen müssen.
Ja, aber müssen wir uns an Krieg gewöhnen?
Also es gab immer Krieg. Ich glaube, wir haben vergessen, dass während den 90er Jahren und den 2000er Jahren halt dieser Krieg nicht in unserer Nähe stattgefunden hat, von Jugoslawien, Kosovo mal abgesehen. Aber ich glaube, man hat das so ein bisschen verdrängt gehabt und jetzt ist er halt sehr nah wieder an uns rangekommen. Aber ich glaube, wenn man mit jemandem aus dem globalen Süden reden würde, die würden sagen, ja, also was hat sich denn jetzt verändert? Das war doch immer schon so. Ich glaube, für uns Europäer ist es jetzt neu. Aber auch da hilft es wieder, wenn man halt sich ein bisschen zurücknimmt, größeren Blick drauf wirft und dann merkt, eigentlich war Krieg schon eine Realität für viele Teile der Welt und wir müssen uns jetzt halt darauf einstellen, dass es relevant wird. Aber ich meine, das ist natürlich schrecklich. Ich habe einen guten Freund in Litauen, der hat am Wochenende geheiratet in Vilnius. Und für den ist natürlich die russische Bedrohung jetzt zum Beispiel super akut. Also da gibt es eine Autobahn aus Sowjetzeiten. Da kann man von Weißrussland in kürzester Zeit in der Hauptstadt stehen. Und das ist eine sehr konkrete Gefahr.
Haben die ihre Koffer gepackt in Vilnius?
Also die sind auf jeden Fall sehr engagiert bei ziviler Vorbereitung, auch auf Besatzungsszenarien oder auf Kriegsszenarien. Also auf einer ganz anderen Weise damit konfrontiert, als wir Deutschen das jetzt immer mehr werden. Also es ist schon im Alltag, würde ich sagen, sehr erkennbar, dass die Leute sich dafür durch alle Schichten sehr stark dafür interessieren.
Und wie bereitet man sich auf sowas vor?
Das eine ist, dass man einfach weiß, wie man damit umgeht, wenn so ein katastrophales Szenario eintritt, dass man halt Vorräte hat. Und ich meine, das macht auch jetzt die Bundesregierung verstärkt in Deutschland. Und ich glaube, wenn man sich verunsichert fühlt, dann ist es immer gut, Strategien zu haben. Und ich glaube, in Deutschland gibt es Informationsmaterial jetzt immer mehr auch genau dafür, wie man sich in so Notfällen verhalten kann. Und eine gute Reaktion auf so eine Verunsicherung wäre, dass man sich überlegt, okay, kann ich vielleicht in meiner Einzimmer-Spendenbude vielleicht doch noch 2-3 Liter oder es müsste ein bisschen mehr sein, Wasser zum Beispiel lagern.
Hast du das?
Jetzt gerade bin ich in Florenz. Ich glaube, da habe ich genug Platz, dass ich genug Vorräte habe, glaube ich, Nudeln und Wasser.
Du bist zum Forschungsaustausch gerade in Florenz. Da müssen wir auch noch gleich drüber sprechen. Aber was können wir als Europäerinnen und als Europäer tun? Was ist jetzt das Gebot der Stunde in diesem Umbruch der Weltordnung, dass wir uns sicherer fühlen?
Also wir haben jetzt ja gerade so über die individuellere Ebene gesprochen, was jeder Einzelne tun kann. Aber jetzt, was ich mir ja beruflich angeschaut habe, ist dann die politische Ebene, die europäische und die nationale Ebene. Und da habe ich gefunden, dass eben in diesem Zeitraum sehr oft westliche Staaten und in der neueren Zeit auch eben die Europäische Union sehr stark war dabei, solche geschwächten Institutionen auch wieder zu unterstützen und zu stärken. Und das könnte zum Beispiel ein Modell sein, dass die Länder, die immer noch ein großes Interesse daran haben, dass sie nicht machtbasiert, sondern regelbasiert miteinander umgehen, dass die eben solche Kooperationsformen noch finden, entweder indem sie die Institutionen, die die USA verlassen haben, stärken oder indem sie eben Alternativen, sozusagen solche Pflaster, Umwege finden, um weiterhin an dieser regelbasierten Ordnung festzuhalten. Ich glaube, Europa ist deswegen da sehr gut aufgestellt, weil wir immer noch ökonomisch sehr, sehr gut dastehen im Vergleich zur restlichen Welt und weil gerade die EU so als selber eine internationale Organisation und als größte Zahlerin von Entwicklungshilfe zum Beispiel ein sehr gutes Standing hat, um plausibel als Vorkämpferin für so einen Multilateralismus, für internationale Zusammenarbeit sich einzusetzen.
Jetzt weißt du ja so viel und hast so viel einfach wissenschaftlich erhoben. Wie wichtig ist dir, dass das, was du erforscht und was du in eine Doktorarbeit packst, wie willst du das an den Mann bringen? Also wo willst du, dass dein Wissen, was du generierst, dass es landet?
Also es ist natürlich nicht das Kerngeschäft, sondern das Kerngeschäft ist, dieses Buch zu schreiben und viel zu publizieren. Das ist quasi das und Lehre zu machen. Das ist das, was ich als Politikwissenschaftler in erster Linie mache. Und das andere ist dann eine Leidenschaft, die ich dann als von Steuergeld bezahlt öffentlicher Dienstmitarbeiter quasi auch irgendwie in mir fühle und auch eine Leidenschaft dafür habe, dass wenn man eben wirklich evidenzbasiert was beitragen kann zur Gesellschaft, dass ich das dann auch möchte. Und ich mache das auf ganz verschiedene Arten. Also ich hatte schon Schülergruppen zu Besuch an der NMU, die sich dafür interessiert haben, für den Themenkomplex. Ich habe politischen Parteien und Stiftungen vorgetragen. Ich hatte die Chance, auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu sein und habe da einfach hinter den Kulissen mit Leuten geredet. Ich war bei den Benzberger Gesprächen, wo Leute von der Bundeswehr, in der Demokratiebildung, Offiziere da sind. Das war auch sehr spannend, mit denen drüber zu reden, ob man jetzt nur harte Macht oder auch solche weiche Macht wie Multilateralismus und Entwicklungshilfe benötigt. Und interessanterweise, als ich mit denen diskutiert habe, habe ich gedacht, ich müsste jetzt ganz stark überzeugen. Und die waren aber total d'accord damit, dass man eigentlich beides braucht in seinem Baukasten. Jetzt natürlich dadurch, dass ich wieder Interviews führe, um so ein aktuelles Lagebild zu bekommen, wie schaut das jetzt mit der neuen Trump-Administration aus, da habe ich auch die Gelegenheit, mit Botschafterinnen und Botschaftern zu reden zum Beispiel und mit Leuten, die für die EU arbeiten. Und da versuche ich nicht nur Informationen selber zu sammeln für mich, sondern auch ein bisschen danach mit denen zu diskutieren, wo die vielleicht ihren Optimismus hernehmen und was die vielleicht für Lösungen sehen. Und die sind auch ganz interessiert an Input von Forscherinnen und Forschern. Und dann kann man denen eben auch seine kurze Zusammenfassung schicken. Natürlich nicht jetzt 200 Seiten, sondern dann eher 3 Bullet Points. Aber das Interesse ist dann schon da und das macht einem dann auch sehr große Freude.
Kommst du manchmal auch durch diese 1:1 Gespräche und den direkten Kontakt auch zu Expertinnen und Experten, kommst du da manchmal auch an so Top-Secret-Quellen oder an Papiere, die sonst schwer zu kriegen sind?
Also ich würde sagen, insgesamt gibt es so 2 Typen von Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Manche sind aalglatt und lassen wirklich alles so an sich abperlen und man hat das Gefühl, da hat jemand halt seine ganz konkrete Message, die er auf jeden Fall transportieren möchte. Und zum Glück häufiger hat man Leute, die einfach sehr offen sind, gerade bei so Themen, die diese Menschen ja auch belasten, wie eben Trump und Kürzungen von Budgets und Herausforderungen, dass die dann auch durchaus immer mehr so aus dem Nähkästchen plaudern und so Geschichten erzählen. Und muss insgesamt natürlich immer vorsichtig sein, weil alle natürlich geschulte oder viele von denen sind geschulte Diplomatinnen und Diplomaten. Das heißt, die wissen schon, auch wenn sie sehr locker sind, was sie sagen. Und da muss man gut vorbereitet sein und vielleicht mal die ein oder andere Rückfrage stellen. Aber es kann denen auch durchaus dann mal, also wenn man sich sympathisch ist, kann es auch durchaus sein, dass die vielleicht ein bisschen mehr erzählen, als sie vielleicht vorher erzählen wollten. Oder man kann sich auch so halb einspannen lassen, wenn man das Gefühl hat, oder hatte ich zumindest manchmal das Gefühl, dass es denen jetzt politisch eigentlich ganz gut passen würde, wenn ich jetzt diese Information auch noch hätte. Und dann wird mir schon auch mal irgendwie eine Datenreihe geschickt oder ein Reformvorschlag für eine internationale Organisation, die dann im Interesse ist von der Partei, mit der ich da gesprochen habe.
Aber das heißt, du musst da aufpassen, dass du dich nicht instrumentalisieren lässt?
Also ich glaube, das ist sehr ähnlich wie beim Journalismus auch. Man muss halt aufpassen, welche Interessen die Seiten haben dann abprüfen, warum gibt mir jetzt die Person dieses Schreiben? Hat das was damit zu tun, dass wir uns so gut verstanden haben? Oder passt es halt gerade in deren politisches Ziel? Und dann muss man halt Quellenkritik betreiben. Aber ich bin natürlich dankbar um jede zusätzliche Information, die ich online nicht bekomme. Insofern, glaube ich, unterscheidet sich da die Rolle von einem kritischen Journalisten und einem kritischen Politikwissenschaftler nicht.
Ja, aber du musst ja alles angeben, auch was du an Quellen bekommst, oder? Die müssen doch in die Fußnote. Wenn es ein Top-Secret-Papier ist.
Also ich meine, viele von diesen Gesprächen finden dann auch als Background-Gespräch, also Hintergrundgespräch statt. Da darf ich dann nicht das Gespräch als Quelle werten. Und bei diesen Dokumenten ist es jetzt selten spezifiziert, dass die sagen, du darfst die Quelle jetzt nicht benutzen, aber je nachdem, was ich bekomme, weiß ich dann schon auch, dass es jetzt eher nicht zum Zitieren da. Andere Sachen, wo ich dann weiß, okay, in vielleicht einem halben Jahr wird es eh veröffentlicht, kann ich jetzt ja schon mit den Daten arbeiten und dann vielleicht mal gegenchecken, ob das dann wirklich das war, was am Ende entschieden wurde. Hängt sehr von dem Inhalt ab, den ich bekomme.
Das heißt, damit ich deinen Alltag checke, jetzt doch schon 1-2 Jahre nach der Doktorarbeit, die fertig ist, wie sieht dein Alltag aus?
Also gerade sehr unstetig, gerade beurlaubt von der NMU, bin in Florenz eigentlich am Europäischen Hochschulinstitut mit einem Postdoc-Stipendium, wo ich keine Lehre mache, sondern nur forsche und habe dort noch ein Projekt bekommen, wo ich eben ja finanzieren kann, dass ich diese Interviews führe. Ich war schon in Brüssel, in Rom und jetzt in New York letzte Woche. Ich möchte noch nach Genf, unter anderem zur Welthandelsorganisation, zur Weltgesundheitsorganisation und deswegen bin ich sehr viel am Reisen und ich schaue auch immer wieder gerne in München vorbei, wo meine Frau noch unsere Wohnung hält.
Stimmt, du bist ja nebenbei auch noch verheiratet.
Deine
Frau ist an der Technischen Universität München. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mal eine normale Fernbeziehung, weil du immer woanders bist.
Ja, manchmal kann man ja gemeinsam auch zu anderen Orten gehen oder wir besuchen uns eben. Und ich glaube, da habe ich den Vorteil, dass Florenz jetzt nicht der allerscheußlichste Ort ist, den man ungern besucht insofern.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Aber was hast du jetzt, wie lange bist du jetzt in Florenz schon bei diesem Projekt?
Florenz hat im September gestartet und ich werde wahrscheinlich so bis September, Oktober dort bleiben und dann geht das Semester in München wieder los.
Was ist die größte Erkenntnis bislang von dieser internationalen Arbeit in Florenz?
Das Europäische Hochschulinstitut ist eine ganz interessante Einrichtung, weil das wurde quasi so als Europäische Uni gegründet, ist selber eine internationale Organisation von Mitgliedstaaten der EU. sind fast alle dabei. Und das Ziel ist sozusagen, gesellschafts- und geisteswissenschaftliche Perspektiven aus ganz Europa zusammenzubringen und eben über die gemeinsamen Interessen interdisziplinär zu sprechen. Und das wird da sehr hoch gehalten und es sind nicht nur Europäerinnen und Europäer da, sondern auch Leute, also ein Kollege kommt aus dem Iran zum Beispiel, aus China, aus Indien, und dann ist es sehr spannend, mit den Leuten eben auch über sozusagen europäische Probleme zu reden und dann gleichzeitig diese Perspektiverweiterung zu bekommen. Wie wirkt das jetzt auf jemanden, der Politikwissenschaft darin ist, aus Indien und eine ganz andere, einen anderen Blick auf diese Transformation der Weltordnung natürlich hat.
Und was sagt der zum Beispiel? Was ist der Blick von einem indischen Politologen auf uns?
Politologin, die insgesamt würde ich sagen, die relativieren halt diese Krisenwahrnehmung, die wir in Europa haben, alle, und sagen, klar, euer Big Daddy, wie er vom NATO-Chef genannt wurde, Trump, der ist jetzt gerade irgendwie böse mit euch, aber irgendwie für Großteile der Welt war das nie irgendwie so, dass die Amerikaner so als die Benevolenten, die wohlwollenden Schutzmacht aufgetreten sind, sondern die waren immer schon hart. Also es ist gerade mit Leuten aus der arabischen Welt, die auch da sind, fällt das halt sehr auf, und das hilft einem dann noch mehr, vielleicht sich so ein bisschen von den Gefühlen, die man vielleicht als Deutscher gerade auch hat gegenüber den Amerikanern, und irgendwie die Dankbarkeit mit der Demokratisierung, die ich persönlich auch sehr stark mit den Amerikanern verbinde, dass man sich da vielleicht noch mal ein bisschen kritischer loslöst und sagt, okay, jetzt schauen wir mal an, welche Ungleichheiten gerade auch gegenüber dem globalen Süden waren dann schon immer in dieser regelbasierten Ordnung. Und eine, um jetzt wieder in die Zukunft zu blicken, eine Perspektive, die sich dann aufmacht, ist natürlich, wie können wir dann Staaten wie Indien zum Beispiel einbinden? Was für eine Ordnung ist denn für die attraktiv? Und wie können wir Europäerinnen und Europäer vielleicht mit den Inderinnen und Indern zusammenarbeiten, um uns auf Regeln zu verständigen, die dann fair sind für beide Seiten?
Ist es eigentlich ungewöhnlich, dass man jetzt dank Stipendium so eine Art von kleinem Jet-Set-Dasein als Politologe führen kann? Oder ist es, weil du so Top-of-the-Year-Dude bist?
Also ich habe mich da, glaube ich, dreimal beworben, wurde beim dritten Mal genommen. Also es ist schon sehr stark umkämpft. Also kann man sich vorstellen, also zum einen sind natürlich Top-Wissenschaftlerinnen vor Ort. Also es geht durch alle Altersgeschichten sozusagen durch. Also da gibt es auch Professorinnen und Professoren, die für 6 Jahre dort unterrichten. Es ist so eine Drehscheibe und dann kommen ganz viele Gäste auch immer wieder für kürzere Aufenthalte, für Workshops. Also es ist so das Who is Who der sozialen Geisteswissenschaften, die sich quasi mit diesem Themenfeld auseinandersetzen. Insofern ist es schon sehr begehrt und macht total Spaß. Und eigentlich habe ich mich auf keine einzige Konferenz extern beworben dieses Jahr, weil ich gedacht habe, ich kriege schon genug vor Ort quasi in Florenz mit. Aber diese Interviewreisen sind jetzt natürlich irgendwie noch ein Sahnehäubchen, wo ich sehr genieße, eben mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern die ganz aktuellen Themen zu sprechen. Also bin
weil
ich mehr unterwegs.
Weil du den Praxisbezug natürlich auch super mitbekommst. Hast du eigentlich schon jemals einen richtigen Bauchplatscher auch erlebt? Gab's sowas?
Also jetzt so einen totalen Fehlschlag würde mir jetzt nicht einfallen. Ich glaube, der Alltag, und das gehört wahrscheinlich auch zu dieser Wahrheit, die man vielleicht als Studierende noch nicht so sieht in dem Wissenschafts- als Berufsalltag, dass man halt dauernd zurückgewiesen wird. Also man hat vielleicht eine tolle Idee für ein Projekt, schreibt einen Projektantrag, der wird wahrscheinlich nach Statistik abgelehnt. Man sitzt irgendwie sehr lange da, schreibt ein Papier, schickt es zu einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Wahrscheinlichkeit ist wieder deutlich mehr als 50%, dass es abgelehnt wird bei einer guten Zeitschrift. Dann kommt man vielleicht weiter ins Begutachtungsverfahren und kriegt dann sehr grundsätzliche Kritik an der eigenen Arbeit, wo wirklich Herzblut reingeflossen ist. Also man muss eigentlich immer mit Gegenwind und mit Kritik umgehen, und selbst unter Kolleginnen und Kollegen ist es so, sozusagen das Beste, was ich meinem Kollegen geben kann, ist eine sehr spezifische und im besten Falle konstruktive Kritik von ihrer Arbeit, sodass sie das Papier noch besser machen können. Und das gehört halt zum Alltag dazu, und das muss man aber erstmal kennenlernen, und das ist vielleicht für Studierende eben noch nicht so erkennbar, dass eben das sehr viel mit auch immer in die, was ist noch nicht gut genug, was muss noch besser werden, und eben auch einfach mal akzeptieren, okay, vielleicht wird es dann halt nicht in dem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht, wo ich gerne reingekommen wäre, dann muss ich halt wieder aufstehen und zum nächsten Journal schicken oder überarbeiten, wenn es noch nicht gut genug war, und nochmal probieren. Also da braucht man, glaube ich, ein dickes Fell, wenn man in diesem Betrieb dann weiterkommen möchte. Und deswegen macht mir zum Beispiel Lehre total Spaß als Ergänzung, weil da wäre ich, glaube ich, ein sehr schlechter Lehrender, wenn ich immer Fundamentalkritik an meinen Studierenden äußern würde. Sondern da geht es dann eher darum, auch Motivation zu schaffen und irgendwie Begeisterung für aktuelle Themen und Entwicklungen zu wecken. Und deswegen finde ich, dass sozusagen die Lehre und die Forschung auch sich da ganz schön ergänzen im Alltag.
Das Das heißt, die Lehre ist uplifting für alle Beteiligten, auch für dich, dass du Mut machen kannst, auch manchmal dir selber.
Im besten Fall würde ich sagen, es ist, wenn man jetzt ganz realistisch ist, ist natürlich nicht jede Sitzung so, dass jemand rausgeht und sagt,
ja,
jetzt ist man, alle sind super motiviert
danach.
Ich
bin so empowered.
Aber ich glaube, wenn man schafft, dass die Studierenden wirklich Lust auf das Thema haben und man, dann ziehe ich da sehr viel Energie raus. Oder wenn ich eine Masterarbeit betreue und ich habe das Gefühl, die Person hat irgendwie eine Idee gehabt und mit meinem Feedback schafft die Person das dann, eine super Arbeit zu schreiben und ist an ihrem Ziel angekommen, dann freut mich das wahnsinnig, auch gerade wenn ich dann, was ich auch super gerne mache, dann in Kontakt bleiben und wenn die dann in der Wissenschaft oder jenseits der Wissenschaft ihre Wege gehen, vielleicht mit Empfehlung schreiben oder mit ein bisschen Mentoring hinter den Kulissen da auch weiter zu begleiten. Das finde ich total schön, auch an dem Job.
Was gibst du jetzt noch den Studentinnen und Studenten, die uns auch hier besuchen, heute hier im Studio in Unterföhring vom Bayerischen Rundfunk? Das sind alle junge Leute und möchten natürlich voller Zuversicht in die Zukunft gehen. Gib uns doch jetzt noch 3 Bullet Points of Hope mit auf den Weg, warum das Leben hier doch großartig sein kann in Europa für uns.
Also ich glaube, die aktuellen Entwicklungen zeigen uns, dass es in Europa auch wirklich einer der besten Orte und als München muss ich auch sagen, in Bayern auch natürlich einer der schönsten Orte ist zum Leben auf der Welt.
Dr. Markus Söder appreciates that.
Ich habe deswegen die grüne Energie, um dagegen zu kompensieren. Und jetzt auf dieser internationalen Ebene nochmal sehr viel Motivation rausziehe, ist, dass ich gesehen habe, dass es in der Vergangenheit schon mal geklappt hat. Und ich meine, wir hatten schon sehr harte Zeiten im Kalten Krieg und mit großer Sicherheitsbedrohung. Und man hat es trotzdem geschafft. Und bei internationalen Organisationen, vor kurzem unter Trump 1, haben wir gesehen, es geht, wenn man es auch wirklich nur will. Und der dritte Punkt ist, wir können das uns auch leisten, diese Lücken zu füllen von den Amerikanern. Es kommt jetzt auf den politischen Willen an. Und das ist mir eben ein Anliegen, dass dafür auch, also ich will überhaupt nicht abstreiten, dass Sicherheit und Aufrüsten jetzt ein wichtiges Thema ist. Aber ich glaube, man sollte einfach nicht ignorieren, dass es eben auf der diplomatischen Ebene auch wahnsinnig wichtige Felder gibt, die wir bespielen müssen. Und dafür brauchen wir den politischen Willen gerade.
Ich weiß ja, dass du auch gerade öfter mal zu Bewerbungen gehst, damit deine nächsten 5 Jahre top bleiben. Was würdest du dir wünschen?
Also für die nächsten 5 Jahre muss man jetzt einfach noch sagen, bin ich abgesichert, weil eben meine Chefs nicht zu denen gehören, die einem nur Einjahresverträge geben. Also insofern glaube ich, gehört eben auch zur Wahrheit über Wissenschaft als Nachwuchsforscher dazu, dass es eben sehr oft so ist, dass eben die Unsicherheit besteht, auch privat, wie lange man arbeiten kann. Das ist jetzt bei mir sehr gedämpft so, aber trotzdem ist es in Deutschland relativ kompliziert, eine gute Anstellung zu finden mit einer unbefristeten Stelle unterhalb jetzt von den Professuren. Das liegt einfach an unserem System mit den Lehrstühlen. In anderen Ländern in der europäischen Nachbarschaft wie den Niederlanden oder dem Vereinigten Königreich ist es anders. Da gibt es eben schon für Leute 1, 2, 3 Jahre nach der Promotion Einstiegsstellen, die dann auch unbefristet sind und man ist dann an einem Department angestellt. Insofern kenne ich sehr viele exzellente Leute, die jetzt einfach nach der Doktorarbeit leider, würde ich sagen, aus Deutschland rausgehen. Und auch ich muss mich quasi so ein bisschen umschauen, was es da für unbefristete Möglichkeiten gibt.
Was wünschst du dir?
Ich würde mir wünschen, dass ich im Idealfall eine Professur erreiche und dann mein eigenes Team aufbauen kann. Ich glaube, da habe ich richtig Lust drauf, auch gemeinsam mit anderen zu arbeiten. Ich glaube, 5 Jahre könnte realistisch sein, dass es auch mit einer klassischen Professur klappt. Aber der Weg bis dahin wird sicher nicht ganz so einfach sein, mit vielen Hürden wie Projektanträgen zum Beispiel oder Publikationen.
Aber du hast ein dickes Fell, hast du gesagt. Zum Schluss nochmal unsere Frage, die wir in Science Tea Time immer stellen. Mit welcher berühmten Forscherin oder mit welchem berühmten Forscher würdest du wahnsinnig gern mal eine Tasse Tee trinken?
Elinor Ostrom, weil sie sich damit beschäftigt hat, wie gemeinsame Güter, gemeinschaftliche Güter hergestellt werden können. Und sie hat sich das sehr lokal angeschaut und hat eben gefunden, dass sich eben Nachbarn zum Beispiel schaffen, dass sie zusammen Weiden so erhalten können, dass die eben nicht abgegrast werden in einem Jahr und dann verhungern alle Tiere in den Folgejahren. Was ich daran interessant finde, dass es eben eine Art von Kooperation gibt, die eben nicht so sehr stark auf so formale Regeln oder Hierarchie abzielt, sondern auch sozusagen lokal von unten funktioniert. Und ich glaube, was wir jetzt sehen, ist ja, dass unsere internationale Ordnung auch weniger hierarchisch wird, weil eben die USA, die sozusagen als Weltpolizist hierarchisch noch manchmal die Regeln durchgesetzt haben, die ziehen sich ja zurück. Und insofern haben wir so eine Art Anarchie vielleicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es total spannend ist, diese Konzepte auch mal auf der globalen Ebene durchzudenken und inwiefern vielleicht auch Akteure auf der internationalen Ebene zusammen mit lokalen Akteuren wichtige politische Güter herstellen können. Also beim Klimawandel haben wir das ja gesehen, wie zum Beispiel Initiativen auf lokaler Ebene oder auf Bundesstaatebene sogar in den USA zusammen mit internationalen Organisationen dann immer noch die Ziele von Paris verfolgt haben, trotz Trump. Und das würde mich sehr faszinieren, mal so diese alternativen Ordnungsprozesse mit ihr zu diskutieren.
Also vielleicht blühende Weideflächen für uns alle. Das wäre doch schön. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke sehr.
Das war Science Tea Time, der Podcast auf ARD Sounds, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Forschung und ihrem persönlichen Weg dahin erzählen. Dieses Mal live auf der Bühne im BR-Studio in München unter Föhring. Von Tim Heinkelmann-Wild habe ich gelernt, dass das, was gerade politisch passiert, kein kompletter Zusammenbruch ist, sondern eher ein Umbau der Weltordnung. Und dass darin auch eine Chance liegt, weil diese neue Ordnung stabil bleiben kann, wenn Europa die Verantwortung übernimmt. Und ich habe gelernt, dass Sicherheit nichts ist, was einfach da ist. Sie entsteht immer wieder neu. Ich habe noch einen Hörtipp für euch. Amerika, wir müssen reden. Donald Trump hat angeblich 8 Kriege beendet. Stimmt das? Und warum droht er Grönland oder hat den Iran angegriffen, wenn er eigentlich den Friedensnobelpreis möchte? Im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, beobachten Ingo Zamperoni und seine US-amerikanische Ehefrau, die Journalistin Gifford Bourguignon, die USA und das transatlantische Verhältnis. Amerika, wir müssen reden, erscheint wöchentlich in ARD Sounds. In der nächsten Woche spreche ich hier bei Science Tea Time mit dem Risikoanalysten Dr. Andreas Schäfer darüber, wie wir Risiken reduzieren können, bevor sie zur Katastrophe werden. Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Caro Matzko. Autorin Sabine Pusch-Linhardt. Produktion Rainer Schaller. Regie und Chefin vom Dienst Andrea Roth. Redaktion Corinna Benning. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, jemand kennt, die oder der auch mal unbedingt in diesem Podcast erzählen sollte, oder ihr selbst als junge Wissenschaftlerin oder angehender Forscher Lust habt, euch und eure Arbeit vorzustellen, meldet euch. Dafür ist der Podcast nämlich da. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Unsere Mailadresse scienceteatime@br.de.